Ich vergleiche das Üben oft mit der Sonatenhauptsatzform. Ich sage, übe in der Sonatenhauptsatzform A, B, A. A ist, ich liebe das Stück. Also das heißt, das erste Durchspielen, das Kennenlernen ist ein mich bewegen lassen von der Musik, um zu sagen, was ist es denn eigentlich? Was erzählt es mir? Dann kommt B, ich organisiere das Stück. Und das hat natürlich zu tun mit A. Das ist die Phase dieser Aufmerksamkeit, um zu sagen, das und das und das, da will ich etwas mit tun. Und dann kommt wieder A, ich lebe das Stück. Und das heißt eigentlich, dass ich meine Aufmerksamkeit zurücknehme.
Hallo, mein Name ist Patrick Hinsberger und willkommen zu einer neuen Folge Wie übt eigentlich? Hier spreche ich einmal im Monat mit anderen Musikerinnen und Musikern über eines ihrer wohl privatesten Themen, das Üben. Mein heutiger Gast ist die Musikerin und Dyspokinesis-Trainerin Angelika Stockmann. Angelika Stockmann studierte Cello an der Folkwang-Hochschule in Essen. Seit über 30 Jahren arbeitet sie zudem auch als Dyspokinesis-Trainerin mit eigener Praxis und hilft Musikerinnen und Musikern mit vokaler Dystonie, Ausdruckshemmungen oder anderen Formen von Überbelastungssyndrom. Im letzten Jahr hat sie ein wunderbares Buch veröffentlicht, in dem sie ihre Erfahrungen zum Thema Üben ausführlich zu Papier gebracht hat. Es trägt den passenden Titel »Üben hilft eben doch«. Als ich das Buch damals gelesen hatte, wusste ich sofort, dass ich Angelika Stockmann gerne als Gästin im Podcast begrüßen möchte und ich bin sehr, sehr froh darüber, dass sie meiner Einladung sofort gefolgt ist. Wir haben über das richtige und gute Üben gesprochen, darüber, wie man es schafft, loszulassen und nicht zu viel zu machen und natürlich, wie die Dyspokinesis hier helfen kann. Viel Spaß also nun mit der ersten Folge für 2023. Dann würde ich sagen, starten wir. Und die erste Frage, mit der es immer losgeht, heißt, vervollständigen Sie folgenden Satz. Üben heißt für Sie?
Üben heißt für mich, erstmal muss ich sagen, dass ich es sehr gerne tue. Spüren, was gerade ist, sowohl was mein Instrument, mein Körper betrifft. Mir bewusst machen, was da ist, damit ich es beeinflussen kann. Also üben heißt für mich gestalten, beeinflussen, möglicherweise auch ändern. Und daraus entsteht so ein intensives Selbstgespräch, deshalb liebe ich es zu üben. Mhm. Und am Ende steht eine Vorstellung, die mir hilft, morgen nicht an demselben Punkt wieder anzufangen. Also es gibt eine Erinnerung in mir, wenn ich mit diesem Spüren übe.
Mhm. Das mit dem Selbstgespräch finde ich sehr spannend. Da habe ich auch im Buch, gab es da einige Punkte dazu. Da können wir vielleicht dann gleich noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Das fand ich mich auch einen sehr interessanten Punkt. Welche Musik, Album oder Künstler läuft denn bei Ihnen gerade in Dauerschleife?
Im Moment keiner und nie, also keine Musik und kein Künstler, aber es gab eine Zeit, da habe ich viel die Händel-Cembalo-Suiten gehört. Liebe ich besonders, die habe ich mal vor Jahren per Zufall kennengelernt und vor allen Dingen die D-Moll hatte es mir angetan.
Naja, sehr schön. Das muss ich auch mal mir anhören, auf jeden Fall.
Ja, und das ist eine Musik, die sehr emotional ist und sehr kreativ und das auf eine so, soll ich sagen, geordnete Weise. Und das fand ich einfach, hatte eine schöne Wirkung auf mich.
Sehr schön, sehr schön. Und Sie sind ja von Hause aus eigentlich Cellistin. Gibt es für Sie einen Künstler oder eine Künstlerin, von der Sie sagen würden, die hat mich auf mein persönliches Spiel am meisten geprägt, so eine Art Vorbild?
Nein, ich wusste ja, dass Sie mir diese Frage stellen würden. Und ich bin dem nochmal so nachgegangen. Das kann ich so nicht sagen. Aber ich würde im Nachhinein sagen, ich bin jetzt ja schon fast 60 und mein erster Cello-Unterricht liegt schon lange zurück, wobei ich sagen muss, dass ich ja sehr spät angefangen habe, mit 12, 13. Und mein erster Lehrer, würde ich heute sagen, hat mich schon in der Weise, wie er mit Musik umging, sehr geprägt. Und also er war Musiker durch und durch und gleichzeitig auch Musikpädagoge durch und durch. Er hatte die Absicht, jedem Kind in der Kleinstadt, in der ich groß geworden bin, das Cellospielen beizubringen. Ich erinnere mich an eine Episode, wo er mal sagte, ja, üben ist alles wichtig und so, aber du musst dich auch mal, es war Sommer, unter den Baum legen und ein Buch lesen. Und dann habe ich damals, da war ich vielleicht so 14 oder so, nehme ich an, gesagt, was soll ich denn lesen? Und Sie werden es nicht glauben, er sagte dann, der Glöckner von Notre Dame.
Ah, okay. Ich
hatte damals keine Vorstellung, was das ist. Aha. Und habe eigentlich erst viel später verstanden, was er da eigentlich sagte. Ich meine, das ist ein total romantisches Buch und ist ja auch verfilmt worden und das kann man heillos kitschig finden. Aber was er natürlich damit sagen wollte, war, lass dich berühren.
Mhm. Ja, das ist spannend. Das ist ziemlich, also für so einen, für den ersten Lehrer auch schon sehr fortgeschritten, wenn, wenn der quasi ihnen mit auf den Weg geben kann, dass es nicht nur an der technischen Perfektion liegt, die man im Unterricht lernen sollte, sondern dass Musik im besten Fall was Ganzheitliches ja auch ist und dass es verschiedene Sinne berührt und dass man die, dass man nicht nur ein guter Musiker wird, indem man möglichst viel im Übezimmer verbringt, sondern indem man auch als Mensch irgendwie sich für viele Sachen begeistern und öffnen kann. Ne?
Sehr spannend. Ja, und das ist auch eigentlich das, um nochmal auf Ihre Frage zurückzukommen, wenn ich im Konzert bin und ich gehe leidenschaftlich gerne in Konzerte, dann ist es das, was mich am meisten interessiert, also wie jemand spielt, nicht ob mir das gefällt oder auch nicht so, ich meine, wir erleben viele perfekte Konzerte und viele Musiker, die über eine ungeheure Perfektion verfügen. Aber das, was mich berührt und was ich auch immer wieder erlebe, was ein Publikum auf eine andere Weise auch manchmal von den Stühlen reißt oder in so eine besondere Atmosphäre versetzt, ist wirklich dieses, wenn der Interpret auch, genau wie ich, in diesem Moment berührt wird und ist und nicht nur etwas abliefert, was er sich irgendwann mal so überlegt hat.
Genau. Also Musik als gemeinsame Erfahrung dann im besten Fall, genau. Ja. Ich habe es ja gerade angesprochen, Sie sind von Hause aus Cellistin und aber parallel dazu seit über 30 Jahren Dyspokinesis-Lehrerin mit eigener Praxis und hatten in der Zeit auch jetzt schon einige Lehraufträge an verschiedenen deutschen Musikhochschulen. Und jetzt ganz kürzlich, und da bin ich auch auf Sie aufmerksam geworden, ein sehr, sehr schönes Buch veröffentlicht, Üben hilft eben doch, heißt es. Und vielleicht können Sie mal in wenigen Sätzen, auch wenn es wahrscheinlich sehr schwer ist, erklären und beschreiben, was Dyspokinesis ist und inwiefern es Musikerinnen und Musikern helfen kann in ihrem täglichen Üben oder in ihrer Arbeit als Musikerin oder Musiker.
Vielleicht kann ich dazu kurz den Werdegang des Begründers der Dyspokinesis skizzieren. Mhm. Onne van de Klaassost war Pianist und hat durch einen tragischen Unfall jung zwei Finger, eine Hand verloren und hat daraufhin Physiotherapie studiert. Und das hatte wahrscheinlich den Grund, dass sein Vater schon, der Solo-Cellist im Konzertrebau Amsterdam war, sich für das Grundgefühl interessiert hat, was ist die Voraussetzung dafür, dass ich selber und meine Schüler frei spielen können. Und er hatte einen Freund, der Neurologe war, Karl Schröters, und die beiden haben, wie er immer erzählte, sonntagsnachmittags unter dem Flügel gelegen und Übungen ersonnen, der eine für seine neurologischen Patienten und der andere für seine Celloschüler. Und sie stellten fest, dass das, was dem einen half, auch dem anderen half, oder was dem einen sinnvoll erschien, auch dem anderen sinnvoll erschien, nämlich die Voraussetzung dafür zu schaffen, dass ich mich ungehemmt ausdrücken kann. Und er sagte immer, Musiker sollen ihre Hände frei haben. Also Hände frei steht für unseren gesamten Ausdrucksbereich. Und allein, weil wir auf dieser Erde leben und der Schwerkraft widerstehen müssen, heißt das, dass wir eine Stabilität brauchen von unten. Und viele Musiker, habe ich manchmal das Gefühl, wissen nicht, dass sie Füße haben zum Beispiel. Also nutzen diese Stabilität nicht und fangen dann an, im Oberkörper zu kompensieren, wenn es sich eben nicht frei und leicht anfühlt. Und das führt dann auch wiederum dazu, dass es sich nicht frei und leicht anfühlt. Und das bedeutet, dass, und das erlebe ich auch immer wieder in der Praxis, dass die Lösung oft nicht in erster Linie in den Details am Instrument zu finden ist, sondern in erster Linie in dem körperlichen Bereitstellen von Möglichkeiten. Und das hat was mit Zentrierung und Sammlung zu tun, damit wir dann im zweiten Schritt im Oberkörper, denn das ist immer das, was am Instrument passiert, oder was ja interessant ist für uns, und viele Musiker schauen halt nur auf ihre Hände und auf ihren Ansatz und vielleicht noch auf ihren Schultergürtel, damit wir das dann feinmotorisch angehen können. Also Dyspokinesis bedeutet das Bereitstellen der Möglichkeiten für die Bühne, für die Bewegungsfreiheit und letztlich für mich als Künstler, um wirklich diesen persönlichen Weg zu finden, der dann auch eine eigene Aussage ermöglicht. Und das ist sicherlich das, was die Dyspokinesis letztlich am meisten von allen anderen Körperarbeitsangeboten, die es ja reichhaltig und wunderbar gibt, unterscheidet, dass sie dann schlussendlich wirklich ganz konkret auch die Einzelheiten, die Fragen, konkreten Fragen am Instrument bearbeitet und beantwortet.
Also zum Beispiel im Gegensatz zu Feldenkrais beispielsweise oder Alexandertechnik geht es bei der Dyspokinesis immer darum, das Instrument und den Musikern ins Zentrum zu rücken und weniger auf eher in Anführungszeichen allgemeinere Körperübungen zu schauen.
Ja, okay. Genau. Ich meine, es gibt ja dieses Basisprogramm, das nannte er die sogenannten Originals. Und damit beginnen wir, um erstmal diese Grundvoraussetzung zu schaffen und auch die Sensomotorik, also die Fähigkeit, ein gutes Feedback zu haben im Körper, um zu spüren, was tue ich eigentlich und ist das sinnhaft oder nicht, zu schulen, um dann aber ganz konkret ans Instrument zu gehen. Ich muss Ihnen sagen, das hat ja auch oft biografische Gründe, warum der eine Mensch mit Dyspokinesis und der nächste mit Feldenkrais und wieder der nächste mit Alexandertechnik oder Qigong wichtige Erfahrungen gemacht hat. Und ich schätze alle diese Dinge. Ich persönlich habe viel Erfahrung auch mit der Feldenkrais-Methode gemacht. Und man muss sagen, dass der Begründer der Dyspokinesis, bevor er seine eigene Methodik entwickelte, Feldenkrais-Übungen gemacht hat mit seinen Klienten. Okay. Also er kannte diesen Ansatz und Yoga auch sehr, sehr gut.
Und ich habe dann in Ihrer Biografie gelesen, dass Sie vor ein paar Jahren nochmal eine Ausbildung dazu gemacht haben in formativer Psychologie. Wie kam es dazu?
Ich habe eine Ausschreibung gelesen über ein Seminar, das meine beiden späteren Ausbilderinnen anboten. Und das hatte den Titel Zwischen Panik und Depression. Und das fand ich sehr spannend, weil ich habe in meiner Arbeit mit meinen Klienten oft erlebt, dass sie sich tatsächlich auf diesem Kontinuum bewegten. Nicht zuletzt die vielen meiner Klienten, die Bühnenängste haben. Und ich habe festgestellt, dass dieser Ansatz mit dem Erregungs-, mit der Pulsation des Organismus zu arbeiten, durch Einfluss nehmen auf die Körperwand, unglaublich hilfreich war, um Musikern auf noch eine etwas differenziertere und auch persönlichere Weise zu helfen, ihre ganz eigenen Stressmuster in den Griff zu bekommen. Denn wir müssen sagen, die Depression ist die Rückseite der Panik. Also da, wo der Erregungspegel im Körper zu hoch wird, zieht das Nervensystem irgendwann den Stecker. Und das bedeutet dann gewissermaßen so überwintern auf niedrigem Energielevel. Und oft erleben Musiker auch in ihrem Alltag, nicht nur im Bühnengeschehen, wenn ich sie dann frage, das Hin- und Herpendeln zwischen diesen Polen von alles ist too much und dann falle ich wieder ins Loch und dann rappel ich mich wieder auf und dann falle ich wieder ins Loch. Das bedeutet, es ist wichtig, die frühen Anzeichen kennenzulernen und zu lernen, mich in meinem Alltag so zu managen, dass die Ausschläge sowohl nach oben als auch nach unten nicht so stark sind. Und da hat mir der formative Ansatz, man könnte vielleicht sagen, feinstofflicher, nochmal sehr geholfen, das, was ich, die Möglichkeiten, die wir mit der Dyspokinesis haben, nochmal zu ergänzen.
Das heißt, in Ihrer Praxis behandeln Sie, oder vielleicht behandeln das falsche Wort, unterrichten Sie Ihre Musikerinnen und Musiker, die zu Ihnen kommen, dann sowohl in Dyspokinesis als auch Sie helfen Ihnen mit der formativen Psychologie.
Ja.
Sehr spannend. Sie hatten es vorher schon ganz kurz angesprochen, dass ja vor allen Dingen das Zentrieren in Dyspokinesis sehr wichtig ist. Und ich habe auch in dem Buch gelesen, dass eigentlich die ersten Übungen oder vor allem auch die ersten Seiten ganz viel darum gehen, den Kontakt zum Boden herzustellen. Wieso ist genau diese Verbindung zum Boden so ausschlaggebend für die Dyspokinesis?
Naja, ich meine, wenn wir uns ein Kind vorstellen, zunächst liegt es auf dem Rücken und wird getragen, dann dreht es sich auf den Bauch und irgendwann wird das Legen um mich herum so interessant, dass ich beginne, den Kopf zu heben, um zu schauen. Und das tut das Kind nicht aus dem Nacken, sondern aus einer Spannkraft, die aus dem ganzen Körper kommt. Und dann wird es sich irgendwann auf seine Vorderbeine, seine ehemaligen, stützen, um mit dem Oberkörper hochzukommen. Und dann kommen die Hinterbeine hoch. Und dann beginnt es zu krabbeln und sich also vom Boden abzusetzen, um so in Bewegung zu kommen und seine Ziele zu verfolgen. Und dann ist Stehen der magische Moment, wo das Kind wirklich seine Hände frei hat. Und das wird dann für die Eltern meistens anstrengend. Das bedeutet, dass der Widerstand gegen den Boden, um meine Hände frei zu haben, eigentlich der Moment ist, wo ich mich als selbst erfahre und beginne, gestaltend auf mein Leben und die Welt einzuwirken. Und das hat natürlich, wie ich das jetzt erzähle, viel eben auch mentale, eine große, große mentale Bedeutung. In diesem Moment beginnt auch die Sprache sich zu entwickeln. Wir wissen, dass das Gehirn in diesem Moment nochmal eine sprunghafte Entwicklung macht. Aber im Wesentlichen geht es natürlich darum, dass alle Haltearbeit, alles, was mit Stabilisieren zu tun hat, bei den ehemaligen Hinterbeinen unten passiert, sodass ich oben leicht sein kann. Mhm. Und ich muss also nicht über Entspannung und überflüssige Spannung lösen und so sprechen, ohne dass ich erstmal diese Voraussetzung geschaffen habe. Okay. Also es ist praktisch wie die Geburtsstunde des Menschseins, was uns als Menschen ausmacht. Und es ist einfach so, dass wir Menschen in unserer Zivilisation oft diese frühen Erfahrungen aufgeben oder verlieren. Wir sind überbelastet, wir sind vielleicht deprimiert, wir sitzen stundenlang auf Stühlen, bewegen uns zu wenig, laufen zu wenig. Und all das führt dazu, dass wir diese Spannkraft einbüßen und diese Basisarbeit ist erstmal dazu da, wieder in diesen Zustand zurückzukommen, um von da aus dann auch am Instrument arbeiten zu können. Mhm.
Gibt es da eine Übung, die Sie uns jetzt hier so mitgeben könnten, um das mal selber auch erfahren zu können?
Ja, wir beiden sitzen wahrscheinlich auf unserem Stuhl vor dem Bildschirm. Und wenn ich jetzt beginne mit meiner Fußsohle und ich trage Schuhe gerade, die Schuhsohle anzufassen, und vielleicht gerade mit den Großzehballen ein bisschen so die Schuhsohle nach unten zu modellieren, dann merke ich, dass eine kleine Streckreaktion durch meinen Körper geht, dass sich auch mein Oberkörper ein bisschen öffnet. Und gleichzeitig spüre ich, wie meine Schultern nach unten sinken. Und vielleicht fällt Ihnen auch auf, dass ich in diesem Moment meine Stimme ein bisschen nach unten geht und ich etwas langsamer spreche. Das bedeutet, jetzt hat sich durch diese Aufmerksamkeit, die Sie mir gerade entlockt haben, meine muskuläre Verfassung verändert und gleichzeitig bin ich in meiner Selbstwahrnehmung etwas, soll man sagen, verlangsamt. Ich nenne das manchmal die Fühllupe. Mhm. Also ich habe jetzt mehr von dem, was ich gerade tue, weil ich es spüre. Und Sie merken schon, es gibt ganz viele Dinge, die jetzt für mich, wenn ich jetzt singen oder spielen würde, helfen können.
Ja, sehr spannend. Also ich habe es auch gerade parallel mal versucht mitzumachen. Und es ist erstaunlich, dass man wirklich das Gefühl hat, man kann wirklich spüren, wie so ein Reiz durch den Rücken fährt und der quasi immer von unten, von den Füßen aufwärts dann durch den Körper wandert. Also sehr spannend auf jeden Fall.
Darf ich kurz unterbrechen? Was ich jetzt sehe, weil ich sehe sie ja auch auf dem Bildschirm, ist, dass sie gleichzeitig ein bisschen nach vorne gekommen sind. Also das ist eine Bereitschaftsaktivität, die mir auch hilft, in Kontakt zu gehen. Und wenn ich zum Instrument gehe, dann wird mein Körper der Hand folgen. Das heißt, Handeln, ist ein schönes Wort für das Tun mit den Händen, hat immer mit einer Zielgerichtetheit zu tun. Ich will irgendwo hin, ich will dir etwas sagen, ich will dir etwas zeigen, ich will die Taste berühren. Mhm. Es ist, hier ist meine gute Haltung und in der friere ich ein und von da aus spiele ich mein Instrument. Nein, da ist mein Instrument und ich tanze eigentlich um mein Instrument
herum. Schönes Bild. Sie hatten vorher auch schon auf die erste Frage so schön gesagt, dass Üben für Sie wie eine Art Selbstgespräch ist. Und wenn man jetzt diese Übung nimmt beispielsweise, dann führt das dazu, dass man ja auch sehr genau sich selber wahrnimmt oder auch beginnt, sehr genau hinzuspüren, was mein Körper eigentlich alles tut, währenddessen ich ein Instrument spiele, sei es jetzt ein Blasinstrument und ich habe quasi noch irgendwie die Atmung, die dabei noch eine sehr große Rolle spielt oder, weiß ich nicht, ein Streichinstrument, ein Tasteninstrument. Das heißt, die Dyspokinesis lehrt ja so ein bisschen, wenn man das vielleicht darauf so ein bisschen runterbrechen möchte, sehr genau auch auf den eigenen Körper zu hören und da auch vielleicht eine neue Art von Verbindung herzustellen. Kann man das so sagen?
Das stimmt, denn nur wenn ich spüre, was ich tue, kann ich es auch beeinflussen. Sonst nicht. Ja. Aber ich würde gerne auf das sehr genau eingehen, weil das ist auch etwas, was manchmal zum Fallstrick werden kann. Viele Musiker würden eigentlich sagen, ich achte sehr genau darauf, was ich tue. Und die Musiker mit vokaler Dystonie, mit denen ich ja in meinem Praxisbetrieb inzwischen sehr viel zu tun habe, würden sagen, ich habe in meinem Leben immer versucht, am Instrument vor allen Dingen, an alles zu denken. Wobei, dann merken wir schon, einmal sprechen wir über Spüren und einmal sprechen wir über Denken. Und vielleicht ist das, was Sie meinen, wenn Sie sagen Denken, eigentlich kontrollieren. Kontrollieren bedeutet sehr, sehr, sehr genau spüren. Und wenn Sie jetzt mal, so wie Sie jetzt auf dem Stuhl sitzen, versuchen, sehr, sehr genau zu spüren, was Sie gerade tun, wie Sie da sitzen, was zu schauen, was sehe ich bei meinem Gegenüber, dann merken Sie vielleicht, dass Sie einfrieren in dem Moment und versteifen. Mhm. Und im Grunde genommen ist es das, was viele Musiker kennen. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir das unterscheiden. Wenn wir sagen, spüren und bewusst werden, heißt nicht alles kontrollieren, sondern das kann für viele Musiker heißen, mich weniger zu konzentrieren, weniger aufzupassen und Fehler zu vermeiden. Und wir können sowieso nicht an 5 Sachen gleichzeitig denken oder 5 Sachen gleichzeitig beobachten. Mein Nervensystem kann sich immer nur auf eines einlassen. Und der Rest soll dann und wird dann sympathisierend mitlaufen. Das bedeutet, dieses Spüren und die Bewusstwerdung hat zu tun mit einer Sammlung in meinem Zentrum. Und da sind wir wieder bei den Füßen, beziehungsweise bei der Reaktion, die daraus auch folgt in meinem tiefen Bauch. Damit der Rest mitlaufen kann. Viele Musiker sagen, ich glaube, ich muss den richtigen Abstand finden. Also ausgehend von diesem selbstorganisierenden Prinzip meiner Spannkraft, kriege ich so en passant mit, was geschieht. Aber das ist mehr so ein Gefühl und nicht ein Checken von Einzelheiten. Mhm. Um diese Art der Selbstwahrnehmung zu schulen, hat der Begründer der Dyspokinesis ein Verfahren, ein eigentlich pädagogisches Besteck, soll ich sagen, erfunden, das er Entlocken nannte. Entlocken bedeutet, dass ich eine Geschichte erzähle, ein Bild gebrauche, damit unwillkürlich eine bestimmte Reaktion entsteht. Gefühlsmäßig, und die ist stimmig. Statt dass ich sage, tu das und achte dabei auf das. Mhm. Denn dann kann genau dieses Negative, ich achte immer auf alles und habe so einen Kopf und habe den Kopf voll mit Dingen, an die ich denken will und merke, ich versteife.
Mhm. Aber das und kann auch ja, das, Entschuldigung, reden Sie ruhig weiter.
Das wird sich vor allen Dingen auf der Bühne dann negativ auswirken. Mhm. Denn wenn ich in meiner Vorbereitung auf ein Konzert immer nur kontrolliert habe und immer nur an alles gedacht, dann kommt die Musik auf der Bühne nicht ins Fließen.
Aber das kann ja auch dann für jede Person auch andere Bilder sein, die da gebraucht werden. Oder gibt es da eine Art Universalbilder, die da entwickelt worden sind?
Nein, das ist sehr persönlich und das ist auch etwas, was im Prozess, in der Arbeit mit einem Musiker interessant ist, dass ich natürlich habe ich bestimmte Bilder, die ich oft gebrauche und die sich irgendwie, soll ich sagen, bewährt haben. Mhm. Und die haben oft, knüpfen eben an sehr archaischen Erfahrungen, die uns Menschen eigentlich allen gemeinsam sind. Aber das Beste ist, wenn der Klient eines Tages sagt, ach, das ist ja wie, das fühlt sich an wie, und dann sein eigenes Bild findet, weil das ist natürlich am intensivsten verlinkt mit seiner Festplatte und wird eine tiefe Wirkung in ihm selbst entfalten. Und das ist eben auch das, je besser ich jemanden kennenlerne, umso leichter wird es mir fallen, zu versuchen, die Sprache seiner eigenen Festplatte zu finden und zu sprechen. Mhm.
Ich bin noch gerade ganz kurz hängen geblieben, als Sie vorhin den Satz gesagt haben, dass man auch so ein bisschen auch dann vielleicht so ein bisschen das Loslassen trainieren muss beim Üben, dass man nicht nur, dass es auch eine zu viel an Aufmerksamkeit gibt, auf jeden Fall. Das ist mir vorhin der Satz, ich habe den mal gerade nochmal schnell hier gesucht auf meinen Notizen. Sie haben in Ihrem Buch so schön geschrieben, Ziel des Übens ist auch vergessen. Ja. Das fand ich sehr schön. Und Sie haben ein Kapitel, das fand ich auch sehr lehrreich nochmal, über das, wie Lernen und Üben im Gehirn auch funktioniert und das Automatisieren am Ende ja auch damit zu tun hat, dass wir so ein Stück weit auch loslassen, damit der Prozess der Automatisierung überhaupt erstmal losgehen kann auch.
Ja, sehr wichtig.
Gibt es da, und das habe ich dann quasi auch dann so eine Frage, dann, die man dann konkret auf das Übezimmer auch dann anwenden kann, wie schafft man es denn am besten, da auch loszulassen? Weil ich finde, das ist zum Beispiel auch in meinem täglichen Üben der Schritt, der wahrscheinlich auch den meisten Leuten am schwierigsten fällt. Man lernt irgendwas Neues, irgendein Pattern, was man sich anschaut, oder irgendein neues Lied, irgendein neues Stück, stellt eine Schwierigkeit fest und übt die und ist dabei ja sehr, sehr fokussiert eine sehr lange Zeit. Und ich merke bei mir, als ich den Satz gelesen habe, in der Rückschau habe ich dann festgestellt, naja, den Schritt da loszulassen irgendwann, den verpasse ich meistens, glaube ich. Ja. Was ist denn der Kniff, oder gibt es da einen Kniff, den man anwenden kann, damit man da gut loslassen lernen kann?
Ja, also ich schreibe ja in meinem Buch an einer Stelle, ich vergleiche das Üben oft mit, das gute Üben mit der Sonatenhauptsatzform. Ich sage, übe in der Sonatenhauptsatzform, A, B, A. A ist, ich liebe das Stück. Man könnte vielleicht besser sagen, ich lasse mich lieben vom Stück. Also das heißt, das erste Durchspielen, das Kennenlernen ist ein mich bewegen lassen von der Musik, um zu sagen, was ist es denn eigentlich? Was erzählt es mir? Dann kommt B, ich organisiere das Stück. Und das hat natürlich zu tun mit A. Ich habe schon eine Vorstellung, wo es hingehen kann, und auch in der Arbeit des Organisierens und damit ja Repetierens von Teilen, mache ich mir das Stück immer mehr zu eigen, und A wird dann auch nochmal deutlicher. Aber B ist auf jeden Fall, ich organisiere. Das ist die Phase dieser Aufmerksamkeit, um zu sagen, das und das und das, da will ich etwas mit tun. Und dann kommt wieder A. Ich liebe das Stück oder lasse mich lieben vom Stück. Und das heißt eigentlich, dass ich meine Aufmerksamkeit zurücknehme. Und ich kann dabei aus dem Fenster schauen. Ich kann dabei das Licht meiner Aufmerksamkeit wieder unter meine Füße schicken. Und wenn ich das tue, und ich sage, wenn ich das in diesem Moment sage, dann tue ich das. Und dann stelle ich fest, dass ich in meinem Blick sofort defokussiere. Das heißt, mein Blick ist nicht mehr so scharf gestellt. Und ich merke dabei auch, dass ich wieder beginne, anders, soll ich sagen, zu denken. Ich fühle zum Beispiel eher jetzt, wie ich spreche, was meine Lippen, meine Zunge damit zu tun haben. Ich merke, dass ich begonnen habe, ein bisschen zu gestikulieren. Aber es ist so, dass das, was ich spreche, aus mir herauskommt und ich denke es nicht, verstehen Sie? Mhm. Es gibt so ein Motiv. Wir haben ein Thema, darüber reden wir gerade. Aber ich kontrolliere jetzt nicht kognitiv, was ich sage, sondern ich erlebe den Vorgang des Sprechens. Ich spüre mich einfach. Mhm. Wir könnten also sagen, wir Menschen denken mit unseren Augen. Also wenn wir beginnen, uns sehr stark zu konzentrieren, dann geschieht auch etwas muskulär im Körper, und das hat unter anderem mit dem Blick zu tun. Mhm. Wenn ich beginne, aufmerksam zu sein für diese Prozesse, dann merke ich vielleicht auch, dass ich meine Schultern anspanne, dass, wenn ich mich sehr konzentriere, dass mein Atem stockt. Ja, und es ist gut, das zu merken, dass ich das loslassen kann. Stellen Sie sich vor, Sie sind Bläser und Sie sind sehr konzentriert. Mhm. Sie sind ja Bläser. Hm? Mhm. Genau. Und das heißt, Sie sagen, ah ja, immer auf der Bühne, dann ist irgendwas mit meiner Atmung. Also ich muss Atemübungen machen. Nein, es wäre gut zu merken, wie ich es eigentlich gewöhnt bin, mich zu konzentrieren, um zu merken, ah, ich halte dann immer meinen Oberbauch fest. Also kein Wunder, dass der Atem nicht mehr fließt. Also wie fühlt sich der Luftstrom und die Luftsäule an, wenn ich dieses Muster von ich konzentriere mich abgebaut habe? Beuys soll ja gesagt haben, ich denke sowieso mit dem Knie. Und ich finde das einen wunderbaren Satz. Wie wärst du sagen, ja, ich denke beim Spielen mit den Füßen. Also da merke ich, wie ich aktiv bin. Und wenn ich da das Licht der Aufmerksamkeit anhabe, dann habe ich es Gott sei Dank nicht im Kopf. Dann kann ich meinen Blick defokussieren und merke, meine Musik kommt ins Fließen. Mein Oberkörper fühlt sich freier an.
Und sind diese drei Schritte, die Sie ja gerade skizziert haben, immer auch zwangsläufig Schritte für eine Übesession? Oder würden Sie so sagen, das sind wirklich auch drei Phasen des Übens, die sich dann über, weiß ich nicht, mehrere Wochen oder auch mehrere Monate, wenn es ein schweres Stück beispielsweise ist, hinstrecken können? Oder müssen diese zwangsläufig immer in einer Übesession passieren, damit dieser Prozess der Automatisierung auch dann früh genug einsetzen kann?
Immer und nie. Ganz schwierige Worte. Aber um jetzt mal ernsthaft Ihre Frage zu beantworten, ich würde sagen, sowohl als auch. Natürlich wird es in einer Vorbereitung, meinetwegen mit einem neuen Programm, eine Phase geben, wo ich mich gefühlt mehr mit B beschäftige. Das heißt, Sie sagen, ich kann das Stück noch nicht und ich bin also täglich dabei, schwere Stellen zu organisieren und so. Und auf das Konzert zugehen, ist es gut, wenn ich immer mehr mich mit A beschäftige und ich sage, Musiker sollen A üben, sozusagen, weil wir A verlernen, das Fließen, einfach spielen, üben, sonst wissen wir am Ende nicht mehr, wie es geht. Und das kann natürlich bedeuten, dass ich mir angewöhne, jeden Tag mit A zu enden oder immer wieder mit A unterwegs zu sein. Ich erinnere mich an ein Gesprächskonzert, das ich vor Jahren gehört habe, von einem international bekannten Geiger. Ich schreibe das, glaube ich, auch in meinem Buch, der so einen Übetag mal demonstrierte auf der Bühne an einem Abend. Und da gab es einen steten Wechsel zwischen Improvisation, das war bei ihm so die Möglichkeit, um immer wieder in dieses A-Gefühl zu kommen, und dann eine schwere Stelle von einer Uraufführung, die er vorbereitete. Und dann wieder Improvisation, und dann kam eine Bach-Partita und dann wieder Improvisation. Das heißt, immer wieder diesen Wechsel, immer wieder mich bewegen lassen, körperlich wieder in die Freiheit kommen, aber auch mich emotional wieder mehr berühren lassen, dass ich das nicht verlerne. Und mein erster Cello-Lehrer, von dem ich eben schon mal sprach, pflegte jede Übesession mit einer Bach-Suite zu beenden. Also das war für ihn, wie seine Frau immer sagte, weil er hatte immer nur abends Zeit zum Üben, sein Abendgebet. Und wenn er das nicht gemacht hatte, dann konnte er nicht schlafen. Ja, wir können uns gut vorstellen, dass er liebte diese Musik und dass das für ihn eine Möglichkeit war, wieder in diesen subkortikalen Modus zu kommen, um dann zu schlafen.
Ja. Ja, am Ende ist ja auch dann wahrscheinlich auch bei den meisten von uns auch das der Grund gewesen, warum wir mal irgendwann mit dem Instrument angefangen haben, weil wir so begeistert waren von dem Klang, von der Musik. Und das verlernt man spätestens irgendwie, glaube ich, mit dem Eintritt ins Studium irgendwie sehr schnell, wenn dann andere Sachen in den Vordergrund rücken und das Spielen so ein bisschen sich auf die Konzerte beschränkt, was es ja nicht sollte im besten Fall. Ne?
Ja, das kann leicht passieren.
Genau. Wenn wir gerade bei der Übesession sind, ganz konkret, Sie hatten in Ihrem Buch auch so schön geschrieben, dass man auch früh genug aufhören sollte. Ja. Dass man eigentlich dann aufhören sollte, wenn es eigentlich am schönsten ist, wie man so schön sagt. Wieso ist das so?
Üben hat ja viel mit Wiederholen zu tun. Und wir wissen, ohne Wiederholung lernen wir nicht, weil das Gehirn eine bestimmte Anzahl von Wiederholungen braucht, um zu merken, dass etwas wichtig ist und das zu speichern. Ja, wenn wir Dinge beginnen zu tun, dann gibt es vorübergehende Verknüpfungen von Synapsen, von Nervenzellen, die sich auch wieder lösen, wenn wir das nicht weiterverfolgen. Wenn der Reiz, also das, was ich damit erfahre, was ich gespürt habe, stark genug ist und die Wiederholung genügend, dann wird es irgendwann stabil kleben gewissermaßen und dann habe ich das gelernt. Gleichzeitig müssen wir aber sagen, dass das Gehirn ein Leben lang ist wie ein kleines Kind, das sich schnell beginnt zu langweilen. Und nach 3 bis 5 Mal geht es eigentlich nach Hause und sagt, keine Lust. Das heißt, dieser Geschmack, den ich von dem habe, was ich tue, wird immer weniger, wenn ich am Stück oft wiederhole. Und dann wird es nur noch mechanisch. Und dann habe ich diesen Fühlinput nicht mehr, den ich eigentlich brauche, um daraus eine Vorstellung zu bilden und mich wirklich zu ernähren mit dieser Erfahrung. Das ist der Grund, warum wir nicht zu lange an etwas bleiben sollen. Im Übrigen ist es so, dass wir nach 25 Minuten, das lernt heute jeder Studierende in der Embodiment-Vorlesung, dass wir eine Pause machen sollen, weil dann unsere Aufmerksamkeit erlischt. Also wenn ich viel zu arbeiten habe, dann soll ich oft wechseln. Mhm. Wir müssen einfach wissen, dass unser Gehirn weiterarbeitet mit unseren Erfahrungen, während wir mit Freunden in der Kneipe sitzen oder uns entspannen oder schlafen. Und wenn es zu wenig Pausen gibt, dann verpassen wir eigentlich die Chance dieses Einspeichervorgangs, den das Nervensystem braucht. Das ist so wie Eiweiß einkochen. Das braucht Zeit und Ruhephasen.
Ja. Ich hatte eine ähnliche Frage auch damals. Ich hatte vor, ich glaube, 3 Folgen war es gewesen, Eckart Altenmüller hier als Gast im Podcast. Und hatte auch eine ähnliche Frage, weil ich es auch spannend fand, wie viele Wiederholungen man am Ende denn braucht. Und er meinte, es gibt keine pauschale Antwort, die man da geben kann, weil jedes Gehirn auch anders funktioniert. Hat die Dyspokinesis da so eine Art Richtwert oder ist das auch da weiterhin sehr individuell?
Nein, die Dyspokinesis hat keinen Richtwert, aus dem Grund, weil, wissen Sie, dieser Richtwert würde auch nicht helfen. Ich meine, der Richtwert ist vielleicht eine Orientierung, ich habe ja schon gesagt, 3 bis 5 Mal. Mhm. das kann mir einen Anlass geben, wenn ich Ihnen diese Zahl nenne, um aufmerksam zu sein, wann meine Aufmerksamkeit erlischt, wann ich merke, dass ich anfange, mich entweder zu langweilen oder aber immer fester werde. Das, darüber haben wir eben gesprochen, dass lange an etwas bleiben schnell auch zu einem Kontrollmuster werden kann. Und dann steigt der Muskeltonus und das heißt, ich verändere mich dabei. Und das heißt, auch das, was ich tue, wird sich verändern. Und diese angespannte Fassung nach der 20. Wiederholung, die will ich nicht lernen.
Das stimmt, ja. Aber Langeweile wäre in dem Kontext ja eigentlich ein gutes Zeichen, weil das wird ja so eine Automatisierung bedeuten, wenn mein Körper entspannt
und ruhiger werde. Genau. Also wenn Sie sagen, bei Langeweile werde ich ruhiger, dann würde ich sagen, ja. Es kann auch eine Art von Langeweile geben, wo ich nicht merke, dass ich in alte Muster vielleicht zum Beispiel verfalle. Also wenn ich zum Beispiel dabei bin, manche Musiker nennen das, meine Technik umzustellen, also darauf zu achten, dass ich mich feinmotorischer verhalte und ich fange an, mich zu langweilen, dann kann es sein, dass mein Gehirn wieder in alte Muster zurückspringt. Also ohne Aufmerksamkeit ist die Gefahr da, und das merken vor allen Dingen Musiker mit schweren Stereotypen oder vokalen Dystonien, dass das Gehirn die Schublade öffnet, die schon am längsten da ist, also das, was ich schon am längsten kann. Und das kann dann auch ein Muster sein, das ungut ist und das ich jetzt eigentlich in diesem Moment nicht bedienen möchte. Und Sie merken schon, während wir darüber sprechen, ist, dass dieser Umgang mit der Aufmerksamkeit ein sehr komplexes Geschehen ist und es wertvoll ist für Musiker, sich, was das betrifft, gut kennenzulernen, um damit umgehen zu können und zu wissen, was tut jetzt gut und zu merken, wann ist es zu viel. Und deshalb kann 3 bis 5 Mal oder was auch immer so ein Richtwert mich einladen, das persönlich zu gestalten. Wenn ich das einfach schematisch befolge, hilft das überhaupt nicht.
Ich nehme an, der Grund mit der Aufmerksamkeit ist auch dann der Grund, dass man oder dass diese Schublade, die gezogen wird, ist immer die am längsten bekannte ist, dass man auch viele Sachen wiederholen soll, die man eigentlich schon gut kann, um das Gehirn so ein bisschen dahingehend zu konditionieren, möglichst die guten Bewegungsmuster abzuspeichern und die schlechten erst gar nicht so sich manifestieren zu lassen, oder?
Genau, das ist ja das, was zum Beispiel Kinder tun. Das erleben Lehrer im Anfangsunterricht in den ersten Jahren, gerade wenn die Kinder jung sind, dass die nach einer Woche kommen und die haben alles gespielt, was sie schon können, und das, was sie neu aufhatten, das haben sie nicht gespielt. Und der Lehrer sagt, du sollst üben, was du noch nicht kannst und nicht das, was du schon kannst. Und in bestimmter Hinsicht hat er ja auch recht, aber das Kind tut eigentlich unbewusst das, was gut ist, nämlich diesen Bodensatz an Erfahrung, das, was schon leicht ist und Freude macht, zu dicker zu machen und zu stärken, um darauf zu stehen.
Genau. Ja, sehr spannend. Wo wir gerade jetzt diesen ganz großen Rahmen Überraum und wie organisiere ich mich auch so ein bisschen da im Übezimmer haben. Ich fand, Sie haben, es war ziemlich am Anfang sogar in Ihrem Buch, die wunderschöne Frage gestellt, wann sind Sie bereit zum Üben? Also um so ein bisschen auf diese Rahmenbedingungen einzugehen. Das fand ich sehr spannend, weil man ist ja dann oft am Ende des Tages auch so ein bisschen getrieben durch, ich habe jetzt dieses Zeitfenster, entweder A, weil der Proberaum oder das Übezimmer nur in diesem Zeitfenster frei ist, oder weil ich durch Termine, sei es Kurse, Proben, Konzerte etc. so ein bisschen gebunden bin, jetzt dieses Zeitfenster zu nutzen. Das heißt, so ein bisschen, man ist ja auch da eingeschränkt. Man ist ja nicht, wenn man bereit ist, unbedingt auch dann in der Lage zu üben, und andersrum auch, wenn man in der Lage ist, ist man nicht bereit vielleicht. Was sind denn für Sie gute Rahmenbedingungen, um ins Üben zu kommen?
Sicherlich Ruhe, sicherlich eben ein guter Aufmerksamkeitsmodus. Ich bin da, in Erschöpfung und Müdigkeit können wir nicht gut üben. Wenn wir total übererregt sind, können wir auch nicht üben. Es gibt ja auch das Phänomen von Morgen- oder Abendmensch. Und wenn wir können, sollten wir auf jeden Fall versuchen, darauf Rücksicht zu nehmen und uns die Zeiten zu suchen, in denen wir naturgemäß leicht und selbstverständlich aufmerksam sind. Und ich kann mir denken, dass dieser Permanentanspruch, ich muss üben, dazu führt, dass Musiker eher nach dem Motto üben, viel hilft viel, und einfach versuchen, möglichst viel Zeit mit dem Instrument zu verbringen oder in der Übezelle und dann eigentlich Zeit vergeuden, weil sie sich gar nicht bewusst machen, ob sie eigentlich da sind. Und vielleicht würde es ja auch genügen von den 2 Stunden, in denen ich den Überraum mieten konnte, die ersten 5 oder 10 Minuten mit einer Körperübung zuzubringen, in der ich mich entweder sammle und etwas wacher werde oder aber meine Erregung runterregle, sodass die übrig gebliebene Zeit wirklich zur Verfügung steht, um gut gesammelt und deshalb auch gerne zu üben. Ich glaube, dass es viel damit zu tun hat, dass uns oft die Vorstellungen fehlen, wie wir das tun können im Umgang mit uns selbst aus einer Übesession, die vielleicht zu einem Zeitpunkt oder auch in einem Rahmen stattfindet, den wir uns nun jetzt freiwillig nicht suchen würden, daraus doch eine gute Zeit zu machen.
Ich muss gestehen, das letzte Mal, dass ich mich vor dem eigentlichen Üben bewusst gefragt habe, ob ich gerade bereit sei oder einfach nur einen Raum und gerade Zeit habe, ist etwas her. Als Bläser kenne ich logischerweise Atemübungen und gewöhnliche Streck- und Dehnübungen. Das Gespräch mit Angelika Stockmann habe ich nun aber genutzt, um zu recherchieren, welche Körperübungen sich besonders gut zum Wachwerden oder Entspannen bzw. Herunterregeln eignen. Den Artikel hierzu findet ihr auf meinem Blog. Den Link packe ich natürlich in die Shownotes. Übrigens, kennt ihr schon meinen Steady-Kanal? Auf Steady erscheinen exklusiv die Sonderfolgen in der Sprechstunde. Mit meinen Gästen spreche ich hier über wichtige Themen als Musikerin und Musiker, die abseits des Übens stattfinden. In der letzten Folge war Philipp Schof zu Gast, der wichtige Einblicke in das Unternehmertum als Künstler gegeben hat. Mit bereits 3 Euro monatlich könnt ihr mich hier unterstützen. Die ersten 30 Tage sind natürlich kostenlos und den Link packe ich natürlich in die Shownotes.
Und das betrifft ja zum Beispiel auch die Dauer des Übens. Es gibt Musiker, die sagen, wenn ich 20 Minuten habe, fange ich erst gar nicht an. Ah, 20 Minuten können ein wunderbares Zeitfenster sein, um etwas so Slowfood-mäßig wirklich durchzufühlen. Und wir alle kennen das auch, dass wir nach so einer Sequenz hochzufrieden sein können und denken, für heute war es eigentlich gut, weil ich habe etwas gefunden und daran kann ich morgen wieder anknüpfen.
Das schließt auch so ein bisschen den Kreis zum Anfang auch wieder, wo Sie sagten, dass Üben im besten Fall ein Selbstgespräch ja ist und man ja immer im konsequenten Austausch auch mit sich selber steht und da immer auch sehr genau im besten Fall hinspüren und hinhören muss, was der Körper einem für Signale sendet, um dann, je nachdem, wie Sie gerade meinten, da bin ich müde, brauche ich vielleicht eine Übung am Anfang, die mich ein bisschen wacher macht oder andersrum. Ja. Eine abschließende Frage hätte ich noch zu Dyspokinesis tatsächlich. Und zwar, das fand ich auch in dem Gespräch mit Eckhard Altenmüller sehr, sehr spannend. Da hatten wir so drüber gesprochen, dass die Forschung, was das Üben angeht, ja sehr, sehr weit inzwischen ist. Man weiß, auch Sie haben ja gerade sehr schön skizziert, was für Rahmenbedingungen optimal sind, dass es darum geht, sich sehr genau zuzuhören, im besten Fall irgendwie auch eine Verbindung zu sich selbst herzustellen. Und auf der anderen Seite ist die Forschung auch sehr weit. Man weiß, wie im Gehirn Lernen funktioniert. Man weiß irgendwie, wie die Abläufe beim Üben im Gehirn auch funktionieren. Und die Dyspokinesis ist ja eine weitere Technik, um da nochmal feinfühliger zu werden als Musiker oder als Musikerin. Und da war auch, habe ich die Eckhard Altenmüller die Frage gestellt, was sind denn dann Grenzen, wenn wir quasi schon so viel wissen über das Üben und Leute an die Hochschule kommen, dann ist ja eigentlich die Konsequenz, wenn die Rahmenbedingungen alle so gut sind, dass es am Ende exzellente Musiker in Hülle und Fülle theoretisch geben müsste. Und bei Dyspokinesis ist es ja so ein bisschen ähnlich wahrscheinlich. Die Technik ist ja so gewaltig im besten Sinne, so umfangreich, dass man quasi, wenn man die verstanden hat für sich und für sich auch gut anwenden kann, im besten Fall ist ja eigentlich keine Schwierigkeiten mehr auf dem Instrument geben müsste. Oder hat es dann doch irgendwann Grenzen, die Technik dann nicht mehr irgendwie lösen kann?
Ich meine, die Entwicklung der Musikwelt in den vergangenen Jahrzehnten zeigt uns, dass die immer professionelleren und gut beforschten Unterrichtsmethoden und Übetechniken dazu führen und auch die Rahmenbedingungen gesellschaftlich natürlich dazu führen, dass Musiker sich immer schneller, immer weiter entwickeln können. Und das ist schön. Mhm. Gleichzeitig müssen wir sagen, Musik ist ein menschliches Ausdrucksmittel. Damit zitiere ich Heinrich Jacobi, diesen Musikuniversalgelehrten aus dem letzten Jahrhundert, der nicht müde wurde, das zu betonen und zu sagen, Musik ist in diesem Sinne erstmal keine Kunst und auch keine Profession. Und das heißt natürlich, wir Menschen sind keine Maschinen. Und ich möchte nicht sagen, und es gibt dann ja auch noch unterschiedliche Begabungen, das spielt natürlich auch eine Rolle. Es gibt Menschen, das habe ich in meinem Studium auch erlebt, Kommilitonen, die mit einer erstaunlichen Leichtigkeit und wenig Aufwand ihre Ziele erreicht haben. Und ob ich das Begabung nenne oder die Summe meiner Möglichkeiten, weil ich bin ja auch nicht nur meine musikalische Begabung, sondern ich bin ein Mensch mit in dieser Welt, mit einer Geschichte, mit einem konstitutionellen Erbe und was weiß ich nicht allem. Und ich finde diese Frage, die Sie jetzt zum Schluss stellen, natürlich sehr symptomatisch und sie berührt mich in diesem Moment, wo Sie das sagen, weil ich daran denke, wie oft ich hier Musiker sitzen habe, die mit einer Vorstellung von dem, was sie erreichen wollen, unterwegs sind, die sie jeden Tag deprimiert. Weil diese Frage zu stellen oder mit der Vorstellung, in eine Ausbildung zu gehen oder in ein Leben, es ist alles erreichbar, wenn ich mich nur genug anstrenge. Und wenn ich diese, wenn ich mich selber optimiere, und das ist natürlich auch ein Gesellschaftsmotiv in unserer Zeit, das ist etwas ganz Schwieriges. Ich glaube, das Einzige, was uns hilft, und dann kann es manchmal passieren, dass ich mich schnell entwickle, zu schauen, was jetzt gerade für mich ansteht. Es kann ungeheuer lähmend sein, jeden Abend mich an dieser Messlatte zu messen und auch mich zu vergleichen, um immer dieses Ziel zu nehmen, um Druck auf mich selbst auszuüben. Also meine Erfahrung in meiner Begleitung von Musikern ist die, dass das Entscheidende ist, zu spüren, was bist du denn eigentlich für einer und wohin geht es mit dir? Und da, wo ich mit Freude übe und spiele und arbeite, werde ich mich schnell entwickeln, mit Sicherheit. Und dann mache ich immer wieder die Beobachtung, dass wenn ein Mensch an seine Grenze kommt, ich meine, auf der einen Seite würden wir sagen, Grenzen sind ein Leben lang zu verschieben und das ist auch so, aber wenn ich in etwas münde, in dem ich beginne, mich zu Hause zu fühlen, dann ist Frieden. Und diesen Frieden, da, bis dahin zu kommen, wo dieser Friede ist, das ist sicherlich wichtig. Und ich habe hier viele Musiker immer wieder, die merken, da ist noch etwas, aber es gibt diese Hemmung. Ich weiß aber, da sind noch Möglichkeiten. Und diese Hemmung wegzunehmen, sodass ich in meinen Raum, in mein Zuhause wachsen kann, das ist immer wieder beglückend und spannend und das wünschen wir jedem. Aber das ist etwas anderes, als zu sagen, es gibt optimale Bedingungen und es muss das optimale Ergebnis dabei rauskommen. Das macht krank.
Naja, Sie haben es ja gerade auch schon angesprochen. Wahrscheinlich ist das dann eher auch ein Phänomen in der ganzen Gesellschaft, was sich dann auch auf die Musik überträgt. Dass es quasi eine Vorstellung existiert, dass am Ende gibt es kein Limit. Wenn man hart genug arbeitet, dann lässt sich prinzipiell alles erreichen. Und das ist natürlich auch dann, na, wie Sie sagen, auf jeden Fall toxisch, weil es im schlimmsten Fall zu vokaler Dystonie beim Musikerinnen und Musikern dann führen kann oder auch dann Burnout, Depression und all sowas, was dann damit einhergeht. Ne? Finde ich sehr spannend, finde ich einen sehr gesunden Ansatz, da auch damit sich irgendwie gnädig und mild zu sein und zu schauen, wo sind meine Stärken und wo habe ich Freude und da mehr zu investieren, anstatt irgendwie versuchen, in allem Möglichen besser zu werden. Also eher so eine Spezialisierung als eine Generalisierung zu betreiben.
Ich werde dann gut sein, wenn ich Freude habe.
Absolut.
Weil jemand, der an der Musikhochschule gelandet ist, der ist gut, sonst wäre er da nicht.
Ja, absolut. Sehr spannend. Ich könnte Ihnen stundenlang zuhören und ich könnte Ihnen stundenlang Fragen stellen, aber ich glaube, wir müssen in Anbetracht der Zeit so langsam gegen Ende unseres Gesprächs kommen. Und da habe ich immer zwei abschließende Fragen, die ich meinen Gästen gerne stelle. Ein bisschen persönlichere Fragen. Was üben oder was lernen Sie gerade, was Sie noch nicht so gut können?
Ich muss sagen, dass ich im Moment viel mehr das Singen übe als das Cello spielen. Und das mache ich noch nicht so lange. Ich habe seit einigen Jahren Gesangsunterricht. Und da stelle ich fest, dass das, was ich auch in meiner Praxis meinen Klienten vermitteln möchte, für mich selbst immer wieder eine Aufgabe ist. Ich denke, es gibt kein Instrument, wo das so intensiv ist und so unmittelbar zusammenhängt wie bei der Stimme, dass es eigentlich mehr oder weniger nur darum geht, die Möglichkeiten bereitzustellen, damit die Luft fließt, damit ich in meinen Registern frei auf- und niedersteigen kann. Und immer wieder diese gute Präsenz zu finden und das im Körper zu verorten, wo das sitzt, dass ich einfach mich hören lassen kann, will ich mal sagen. Das ist auch für mich immer wieder eine Herausforderung. Und das ist wie eine Lebensübung, habe ich das Gefühl.
Ja, sehr schön. Am Ende ist beim Gesang, sind wir das Instrument ja auch. Wir sind der Resonanzkörper und alles, wie Sie sagen, sehr unmittelbar. Sehr schön. Das finde ich cool. Und hätten Sie einen Tipp, wenn Sie jetzt an Ihre eigene Studienzeit zurückblicken, den Sie Ihrem damaligen Erstsemester Musikstudierenden ich gerne mitgeben würden aus heutiger Sicht, um den Sie damals froh gewesen wären?
Nimm deine Zeit. Vergleich dich nicht mit anderen, sondern geh einfach deinen Weg. Widme dich dem, was jetzt für dich dran ist. Und bring dich aktiv in den Unterrichtsprozess ein. Nimm nicht einfach nur auf, sondern gib Rückmeldung deinem Lehrer, nicht im Sinne von, du machst das gut oder schlecht, sondern wie fühlt es sich für mich an? Stell Fragen.
Das finde ich einen guten Tipp, da ein bisschen selber proaktiver zu werden.
Ja.
Sehr schön. Frau Stockmann, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Das war ein super, super spannendes Gespräch, wie ich finde. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen auch sehr, hat mir Freude gemacht. Alles Gute für Sie.
Dankeschön. Vielen herzlichen Dank, Angelika Stockmann. Ich hoffe, ihr konntet neuen Input mitnehmen und freut euch nun auf die nächste Übesession. Wenn euch der Podcast gefallen hat, empfiehlt ihn doch euren Freunden weiter oder bewertet den Podcast im Podcatcher eurer Wahl. Ich würde mich in jedem Fall sehr freuen. Ciao und bis zum nächsten Mal, euer Patrick.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.